immer noch, jetzt. Stell dir vor, du läufst in Chemnitz durch die Fußgängerzone, gerade so am Shoppen, Geschenke kaufen vielleicht. Und auf einmal steht ein Mann vor dir mit einem Schild in der Hand, auf dem steht, ich bin eine Sehenswürdigkeit. Das ist sicher etwas, was uns nicht jeden Tag passiert, auch nicht jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen. Wenn es dir mal passiert, kann es sein, du stehst vor Arno Backhaus. Arno Backhaus bezeichnet sich selber als Evangelist und ja, macht immer mal solche Straßeneinsätze, wo er einfach mit Leuten ins Gespräch kommen will, mit Leuten reden will über Gott und die Welt. Ja, Arno Backhaus ist außerdem Buchautor, ist Musiker, ist Bauchladenbesitzer und er ist vor allem heute Abend hier. Arno, komm bitte auf die Bühne.
Arno, schön, dass du da bist. Du wirst uns noch viel erzählen. Wie ich sehe, hast du uns auch ein paar Bücher mitgebracht, wie die letzten Abende auch schon. Damit würden wir dir eigentlich auch schon das Wort übergeben. Du kannst deine Bücher vorstellen und was du uns dann noch zu erzählen hast. Wir sind sehr gespannt darauf.
Okay, gut, dass du dich nicht übergibst, sondern nur an mich übergibst. Okay, nimmst du mal kurz das Mikro?
Okay. Das war's? Ja, du bist dran.
Du hast das Wort.
Nein. Pass auf, bevor wir das machen, es ist ja eine Evangelisation. Bei der Evangelisation kommen die Leute immer nach vorn. Ich habe ein Experiment. Guck, wie still das ist. Schafft ihr das hier vorne? Hier ist ja wie bei den Rolling Stones, so 20.000 Meter Seife, dass keiner an die Stones kommt. Also könnt ihr bei der Evangelisation nach vorne kommen? Das heißt, ihr steht alle auf, ganz vorsichtig die Stuhlreihe nach vorne rücken, bis ihr meinen Mundgeruch spürt. Und dann bleibt der stehen. Ja? Kommt ihr davor? So, jetzt sind wir der Sache schon etwas, kommen wir der Sache etwas näher. Jetzt muss ich nur mal gucken. Okay, ich habe schon viel von der Frau Ball gehört. Ich habe die noch nie live gesehen, heute das erste Mal. Und ich habe mit dem Knauti, mit dem habe ich schon einiges zusammen gemacht, schon ein paar Jahrzehnte fast her. Aber toll, dass ich sie heute mal erlebt habe. Bei Millionär fällt mir eine Geschichte ein, vielleicht kennen Sie die auch selbst. Da sind zwei Schiffsbrüchige auf einer Insel. Und da sagt der eine, wir werden umkommen. Sagt er, pass mal auf, ich bin Millionär. Sagt er, was du mit deiner Million, das nützt uns gar nichts. Wir werden umkommen hier, auf einer Insel, Schiffbruch. Sagt er, pass auf, ich bin Millionär. Sagt er, was nützt uns denn deine Million? Sagt der Millionär, pass mal auf, ich gebe in meiner Kirche 10%. Mein Pastor wird mich finden. Okay, das war die erste Geschichte. Die Frau Ball kümmert sich jetzt ja nicht nur um die Millionen, was Geld betrifft. Sitz. Genau. Sondern jetzt auch um Obdachlose. Da ist ein Obdachloser in Dresden und er bekommt jeden Morgen von einem 1 Euro geschenkt. Und plötzlich kriegt er nur noch von dem 50 Cent geschenkt. Fragt der Obdachlose den, sagen Sie mal, Sie haben mir doch immer 1 Euro geschenkt, warum denn jetzt nur 50 Cent? Sagt er, ja, wissen Sie was, mein Sohn studiert, ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Da sagt der Obdachlose, ist doch eine Frechheit, lässt er seinen Sohn auf meine Kosten studieren? Okay. Ich habe ein Buch geschrieben, ein paar Buchhinweise, das Buch heißt Bibel, dir deine Meinung. Ein verrücktes Buch, da werdet ihr heute einiges noch aus hören. Ich hab mal die humorvollen Bibelstellen zusammengetragen und Bibeltexte verändert und verrückte Sachen. Zum Beispiel kennst du den Zahnarztpsalm, Psalm 84, Vers 5. Tue deinen Mund weit auf und ich werde ihn füllen. Nur als Beispiel. Aber jetzt, ich lese euch eine Geschichte. Zum Geld habe ich was. Oder Geld, so indirekt. Einem reichen Mann wurde mitgeteilt, dass er nur noch wenige Tage zu leben hatte. Seine größte Sorge war nicht das Sterben, sondern der hinterlassene Reichtum. Er schüttete sein Herz vor Gott aus und der Herr gestattete ihm, ausnahmsweise einen Koffer in den Himmel mitzubringen. Der Mann war überglücklich und wies seinen finanziellen Berater an, Goldbarren bereitzustellen. Kurze Zeit später starb er und wurde von Petrus an der Himmelstür begrüßt. Herzlich willkommen. Oh, leider können Sie Ihren Koffer nicht mit hineinnehmen. Aber Gott hat mir eine Sondergenehmigung für diesen Koffer erteilt, protestierte der Mann. Petrus bat den Mann, den Koffer zu öffnen. Als er die Goldbarren sah, bekam Petrus einen Lachkrampf. Sag mal, bist du blöd? Du nimmst Straßenpflaster mit? Okay, wer noch mehr lachen möchte, bibel dir deine Meinung oben am Büchertisch. Und nicht nur die Frau Ball, sondern es gibt ja noch ein paar andere, die reich sind oder reich waren. Einer, der noch reich ist, ist der Herr Deichmann, der die Schuhe verkauft. Ne, vielleicht tragen einige Deichmann-Schuhe und da fragt jemand den Herrn Deichmann, wenn sie von mangelnden Absätzen sprechen, von welchen Absätzen reden sie dann eigentlich? Das Buch »Warum sind Sie reich, Herr Deichmann?« Die Deichmann-Story über den Umgang mit Geld und Verantwortung. Übrigens ein Buch, das Andreas Malessa, mit dem ich 20 Jahre Konzerte gegeben habe, geschrieben hat. Deichmann hat nochmal eine andere Art. Jeder geht mit seinem Reichtum anders um. Frau Ball hat ein tolles Vorbild. Deichmann ist ein tolles Vorbild, der Schuhe verkauft und sein Geld in Indien einsetzt für Menschen, die am Verhungern sind und vieles andere. Na gut. Ein Buch, was ich euch sehr empfehlen kann, kostet auch nur 2,50. Ja, aber. Fragen, Einwände und Antworten zum Leben. Es klingt alles so locker und flockig hier vorne mit dem Glauben, aber ich habe so viele Fragen. Wie ist das mit der Schöpfung und mit Gott? Und gibt's Gott und bildet ihr euch das alles nur ein? Hier kann man ein bisschen was nachlesen. Nehmt euch das mit, bezahlt's vorher. Okay. A chance, heißt das a change for your heart oder a chance for your heart? Chance oder change? Change heißt Wechsel. Und chance heißt Chance? Okay, treffen sich zwei, sagt der eine, hat man dir schon gesagt, dass du gut aussiehst? Sagt der andere, nein. Sagt er, wird auch keiner. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Du darfst so bleiben, wie du bist. Manchmal stehe ich mit dem Spiegel in der Fußgängerzone und da steht, in Annaberg habe ich da auch mal gestanden vor einiger Zeit und habe einen Spiegel, da drunter steht, ist das alles von Ihnen? Und manchmal habe ich mit dem Filzstift drüber geschrieben, was der Spiegel verheimlicht, wissen nur wenige. Oder manchmal steht drauf, von außen sehen Sie nicht schlecht aus. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Du darfst so bleiben, wie du bist oder musst du so bleiben, wie du bist? Wenn du etwas machst, wie du es seit 10 Jahren gemacht hast, dann sind die Chancen groß, dass du es irgendwie falsch machst. Treffen sich zwei, sagt der eine, Manfred, alter Junge, du hast dich aber verändert. Sagt der andere, ich heiße ja gar nicht Manfred. Sagt er, und Manfred heißt ja auch nicht mehr. Alter. Manchmal hören wir so Sprüche, du hast dich aber gar nicht verändert, bist immer noch der Alte. Das ist jetzt die Frage, ist das eigentlich ein Kompliment oder ein Hinweis auf unseren Starrsinn? Wenn man dir sagt, Alter, du hast dich gar nicht verändert. Hör nicht auf die Leute, die dir den Tipp mit auf den Weg geben, bleib so wie du bist. Denn wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Es geht heute um Veränderung deines Herzens, um einen Spurwechsel, a change oder chance for your heart. Ein kleiner Schritt in die Ewigkeit, aber der entscheidende. Ich habe heute Abend 3 Punkte. Der erste Punkt, die Frage nach dem Woher. Die zweite, die Frage nach dem Wohin. Und der dritte Punkt, der entscheidende Schritt. Nur wer loslässt, gewinnt. Die Frage nach dem Woher. Da kommt ein Wissenschaftler, der bringt dir eine Okay. Fertig? Ist das ein Film? Okay. Macht einer ein Foto von mir, sagt er auf dem Foto, siehst aber älter aus. Sagt, macht nichts, lege ich es für später zurück. Okay, da kommt einer, bringt dir eine beidseitig geprägte Münze an und erzählt dir, dass die im Laufe von Jahrmillionen so entstanden ist. Stell dir einen Forscher vor, der dir einen Roman bringt mit 600 Seiten und erklärt, dass sich im Laufe von Milliarden Jahren die einzelnen Buchstaben so sinnvoll zusammengefügt haben, dass daraus ein sinnvoller Roman entstanden ist. Du meinst, das ist unvorstellbar? Aber er erklärt dir, dass man sich das halt in großen Zeitabständen vorstellen muss. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, wenn solch ein Wissenschaftler zu dir käme. Vielleicht würdest du ihn für verrückt erklären. Nichts entsteht von selbst, erst recht nichts Kompliziertes und Intelligentes. Ich bin kein Mathematiker, aber soweit ich weiß, gibt es eine mathematische Formel für Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Roman von 600 Seiten im Laufe von Jahrmillionen von selbst zusammensetzt, läuft Richtung Null. Ich nehme manchmal Autos in Fußgängerzonen auseinander. Mein erstes Auto war in Dresden, habe ich einen Trabi auseinandergenommen in der Fußgängerzone. Da kam jemand und fragte, was gibt das? Ich sagte, gibt nichts, das war was. Und dann fragen die Leute, warum machen Sie das? Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Ich sagte, über Gott? Warum nehmen Sie dann Auto auseinander? Sag ich, ja, wenn ich jetzt ohne Auto mit Ihnen über Gott sprechen wollte, dann sagen die Leute immer, das geht überhaupt nichts an, das ist Privatsache. Und indem ich ein Auto auseinandernehme, sind die Leute viel offener, mit mir über Gott zu reden. Ich verrate meine Tricks immer. Und dann sagen die Leute, was hat das mit Gott zu tun? Sag ich, jede Menge. Wo sollen wir denn mal anfangen? Beim Auspuff? Oder ne? Beim Fensterscheiben? Ne? Wenn ich die Gummis abnehme, die Gummis an den Scheiben, ne, dann sage ich, wissen Sie was? Diese Gummis verkauft uns die Bundesregierung. Ob schwarz, rot, grün oder blau, lila, was immer für eine Farbe, verkauft die uns gegen AIDS. Gummis ist die einzige Antwort auf AIDS. Die Bundesregierung scheint irgendwo einen Vertrag mit der Gummiindustrie zu haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es gibt keine Reklame, keine Werte. Dafür ist die Bundesrepublik irgendwo, die Bundesregierung, die Parteien einfach, dafür haben sie kein Geld. Reklame für Werte zu machen, für Ehrlichkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden. Dazu Riesenkampagnen in U-Bahn-Schächten? Nee, aber für Gummis. Ist doch komisch, oder? Dafür lohnt sich's, Werbung zu machen. Oder wenn ich das Auto auseinandernehme, sage ich, wissen Sie was, wie lange muss ich eigentlich hier warten, bis sich daraus wieder ein Auto entwickelt? Dann gucken Sie mich blöd an und dann sage ich, wissen Sie, das hat doch Ihr Lehrer Ihnen im Biologieunterricht erzählt, dass das Leben von selbst entstanden ist. Und dann hast du als 14-Jähriger gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sagt der Lehrer, das musst du dir halt in großen Zeitabständen vorstellen. Und dann sage ich, hier, dann stellen Sie sich das hier bei dem Trabi auch mal in großen Zeitabständen vor. Wie viele Jahrmillionen wollen wir denn dem Auto geben, bis daraus wieder ein Auto wird? Der Glaube, dass aus den Einzelteilen sich sinnvoll ein Auto zusammenfügt, ist viel größer als der Glaube, dass das jemand gemacht hat. Also wenn du an die Evolution glaubst, dass das Leben, das komplizierteste Leben, der Mensch, das Universum, sich von selbst entwickelt hat, dann musst du in die Kirche einsteigen, weil dann hast du einen unendlichen Glauben. So einen großen Glauben habe ich nicht. Und mein Glaube ist ziemlich mickrig. Man kann es auch eigentlich anders formulieren. Der Glaube, dass das Universum, der Mensch, das ganze Leben sich von selbst im Laufe von Jahrmillionen entwickelt hat, muss größer sein als der Glaube, dass hinter allem eine intelligente Macht steht, die alles Leben zusammengefügt hat, geschaffen hat. Eins und eins ist zwei. Eine Annahme. Darauf beruht fast die ganze Mathematik. Das kann ich aber nicht mehr beweisen, dass eins und eins zwei ist. Das kann ich nicht mehr hinterfragen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass 1 und 1, 2 ist, ist fast alles bis zu den kompliziertesten Rechenaufgaben logisch. Es kommt also nicht darauf an, ob ich das glauben kann, dass 1 und 1, 2 ist, sondern ob ich davon ausgehen will, ob ich es glauben will. Ich kann nicht beweisen, dass Gott existiert und er der Ursprung des Lebens ist. Genauso wenig wie Wissenschaftler beweisen können, dass sich das Leben durch einen Urknall entstanden ist. Peng hat es dann gemacht und auf einmal nur noch viel lauter und das ganze Leben ist entstanden. Durch einen Urknall. Oder durch Urschlamm. Oder durch Energieströme. Weißt du, was verrückt ist? Es gibt intelligente Wissenschaftler, die an Gott glauben, und es gibt intelligente Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben. Also an der Intelligenz scheint es nicht zu liegen. Es scheint daran zu liegen, ob ich es glauben will oder ob ich es nicht glauben will. Ob ich davon ausgehen will, dass Gott existiert und dann daraufhin bestimmte Experimente, bestimmte Erfahrungen mache. Wenn ich glaube, dass ich nicht von einem Schöpfer erschaffen bin, sondern das Ergebnis eines Zufalls bin, dann muss ich leider auch alle Wertmaßstäbe, die auf dieser Welt gelten, als Zufall ansehen. Dann gibt es kein für alle Menschen gleichgültiges Gut und kein Böse, kein Schwarz und kein Weiß. Dann gibt es keine Wertmaßstäbe und dann ist der Humanismus eine absurde Idee. In der Bibel wird beschrieben, dass Gott der Ursprung der Materie ist. Er hat das Patent auf Materie, Gott hat den Prototypen Menschen geschaffen. Und weißt du, wie er das gemacht hat? Gott begeisterte einen Klumpen Erde. Und daraus wurde ein Mensch. Gott nahm die Dreck, Erde und sagt, oh boy, begeisterte. Ne? Und daraus wurde ein Mensch. Der war so begeistert von dem Dreck, dass dann Mensch raus wurde. So steht es in der Bibel. Also mir fallen zwei Sachen ein, weil Gott Gott ist. Und ich kann ihn nicht mehr hinterfragen. Wenn ich ihn hinterfragen würde, wäre ich die letzte Instanz. Ich bleibe immer vor Gott. Ich kann immer nur Gott vorfragen, aber nicht hinterfragen. Ich bleibe vor Gott. Das ist eine andere Dimension, eine andere Liga. Das ist genau, als wenn ein Oberförster, als wenn eine Ameise einen Oberförster verstehen wollte. Das geht auch nicht. Also, wenn Gott Gott ist, dann wäre es doch für ihn eine Leichtigkeit, dass er aus dem Nichts etwas erschaffen kann. Nur Gott kann aus dem Nichts etwas schaffen. Wenn Gott die Naturgesetze geschaffen hat, dann ist er doch von den Naturgesetzen nicht abhängig. Dann kann er die Naturgesetze nur mal kurze Zeit außer Kraft setzen. Deshalb konnte auch Jesus über Wasser laufen, weil Jesus Gott war und Gott nicht von Naturgesetzen abhängig ist. Deshalb konnte er auch als Jungfrau, nicht er, sondern konnte Maria auch als Jungfrau ein Kind bekommen. Das ist alles logisch, vorausgesetzt, es gibt Gott. Wenn es Gott nicht gibt, ist das alles unlogisch, das ist klar. Aber wenn es Gott gibt, ist er nicht abhängig von den Naturgesetzen, nicht von oben, unten, nicht von Raum und Zeit. Ne? Wenn Gott der Ursprung aller Existenz ist, der Erfinder der Materie, kann er auch einen Menschen durch Erde schaffen, das ist mehr als logisch. So, jetzt stand der Prototyp Mensch vor ihm, aus Lehm gemacht, ungebrannt, leblos. Und jetzt tut Gott wieder etwas, was nur er kann. Er kann nicht nur aus dem Nichts etwas schaffen, sondern er kann auch aus toter Materie Leben hervorbringen. Das heißt, Gott begeisterte den Klumpen Erde, er haucht dem Prototypen Erde seinen Geist ein. Und daraus wurde die leblose Materie plötzlich lebendig. Da fing das Leben an. Das ist ähnlich wie wenn man so einen Vogel, der im Winter erfroren ist, auf der Ecke irgendwo sitzt, nimmst du in die Hand, machst und der Vogel geht's ab die Post. Na? So hat Gott den Dreck genommen, hat gemacht und auf einmal stand er und sagte, oh, siehst gut aus. Sehr gut. Gott hat also nicht beim Affen Maß genommen und dann nochmal ein paar Prozente Intelligenz dazu draufgelegt und war fertig nach einer Million Jahre dauernden Evolution. Nein, Gott hat an sich selbst Maß genommen und dann uns als Gegenüber geschaffen. Wir sind so ähnlich wie Gott, steht in der Bibel. Psalm 8, Vers 6. Gott, du hast uns Menschen nur ein wenig niedriger geschaffen, als du selbst bist. Schon verrückt, oder? Die Frage nach dem Woher. Mein zweiter Punkt dabei ist, immer mehr Menschen fühlen sich wertlos, wenn ich daran denke, dass Gott aus dem Nichts etwas schafft. Die Sabine Ball hat davon gesprochen, in Dresden, aber nicht nur dort, in Brooklyn, in anderen Orten. Viele Menschen fühlen sich wertlos. Manche begehen Selbstmord, wollen nicht mehr, weil sie nie gewollt sind. Ich weiß nicht, was deine Eltern gedacht haben, als du geboren wurdest. Vielleicht haben sie irgendwo einen Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh, ich bin schwanger. Ach du Scheiße, nee. Und dann steht über deinem Leben Scheiße. Ja, jetzt erzähle ich das hier so locker, da lachen viele. Aber was meinst du, was das dich in dein Herz, was das dein Herz kaputt macht? Wenn über deinem Leben Mist steht und ach du Schreck, ich bin schwanger. Dann steht über deinem Leben so als Überschrift, ach du Schreck. Ich bin ADS-Mensch. Und auch noch hyperaktiv. ADS, Aufmerksamkeits... Siehst du, haben wir noch ein paar. Ja? Ja, ich wollte das nur testen. Ja gut, aber das waren die, die damit locker umgehen können. Für alle, die es nicht wissen, was ADS ist die Jugendabteilung vom ADAC. Nein, das ist eine bestimmte, man sagt Behinderung oder Störung, aber wir sind ja alle behindert. Der eine hat ADS, der andere hat AOK. Ne? Irgendwie haben wir alle. Nur weißt du was, das hat in meinem Leben hat ADS mich kaputt gemacht. Das heißt, meine Mutter hat mich kaputt gemacht. Die hat mich zusammengeschlagen mit Kleiderbügeln, hat auf mich draufgetroschen. Immer wenn ich Unterschriften gefälscht habe, wenn ich wieder von der Schule geflogen bin, wenn ich wieder eine 6 hatte und Linkereien gemacht habe. Ich habe mit 14 Jahren ein paar tausend Mark geklaut und wusste nicht, was ich damit machen sollte. Seit der Zeit rate ich den Leuten nur so viel zu klauen, wie sie auch ausgeben können. Und dann habe ich überlegt, was mache ich mit dem Geld, weil ich konnte nichts mit dem Geld machen. Meine Mutter hätte sofort gefragt, wo hast du das Geld her? Da bin ich zur Polizei, habe das Geld abgegeben und wusste, dass nach einem Jahr derjenige das zurückbekommt, wenn der Verlierer sich nicht beim Fundbüro meldet. Und logisch, nach einem Jahr hat sich keiner beim Fundbüro gemeldet. Also kriegte ich das Geld von der Polizei und das Ordnungsamt hat in Kassel, da wo ich herkam, ich wohne heute immer noch in der Nähe von Kassel, in die Zeitung, so eine große Regionalzeitung, so einen kleinen Artikel reingesetzt. Habe ich oben bei mir im Koffer dabei. Ehrlichkeit lohnt sich. Ein 15-jähriger Schüler der Gerd-Hauptmann-Schule konnte sich einen größeren Geldbetrag abholen, weil er so ehrlich war und hat das Geld abgegeben. Und diese Erfahrung wird ihn zur weiteren Ehrlichkeit im Leben anspornen. Ha, 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 kann ich da noch sagen. Gut, weiß nicht, was zu klatschen gibt, aber das war Geldwäsche damals. Damals kannte ich das Wort nicht. Kurze Zeit später bin ich das dritte Mal sitzen geblieben, durfte nicht mehr zur Schule, bin raus, habe in Gartenlauben gepennt, bin rumgetrennt in England, im Ruhrgebiet, anderen Orten und habe nach Liebe gesucht, nach Leben gesucht. Bin in der Jugendherberge Christ geworden, sehr revolutionär, durch Wettrülpsen. Erzähle ich nicht so oft, heute erzähle ich es mal. Weil ihr könnt da ja damit was anfangen. Ich war in der Jugendherberge da waren 8 Christen zusammen in einem Zimmer. Und da sagte einer von den Typen, ey, wir machen Wettrülpsen. Und das war so meine Wellenlänge, da habe ich schön ordentlich mitgemacht. Ne? Und auf einmal sagte er so kurz vor 12, sagte, so, jetzt haben wir genug Scheiß gemacht, jetzt beten wir noch zusammen. Sag ich, warte mal kurz. Immer rülpsen die, jetzt beten die? Das darf doch nicht wahr sein. Da ist mein ganzes Weltbild vom Christsein auf den Kopf über einen Haufen geworfen worden. Ja, siehst du hier, er arbeitet beim Theater, immer vorne ist die Kiste. Über einen Haufen geworfen worden. Da habe ich gedacht, Christen hätten immer so eine Scheuklappe. Auf einmal, die machen auch ihren Scheiß, die machen auch, sind auch lustig und sind trotzdem ernsthafte Christen. Und dann habe ich einen ganzen Tag mit einem diskutiert und habe gesagt, wie wird man Christ, was muss ich denn machen? Und das größte Problem war, wenn ich jetzt Christ werde und mir wird das irgendwann zu peinlich und zu komisch, kann ich da wieder aussteigen oder muss ich jetzt mein ganzes Leben lang Christ sein? Oder nichts Schrecklicheres als das. Und dann hat er gesagt, du kannst jederzeit aussteigen, wenn es dir zu eng oder zu peinlich wird. So habe ich gedacht, na gut, das Risiko gehe ich ein. Das war wie ein Experiment. Und dann habe ich das erste Mal diesen Jesus gebeten, in mein Herz zu kommen. Und es hat sich alles bei mir verändert. Ich habe geheult, weil Gott so eine Gardine aufgemacht hat. Hat gesagt, guck mal, den ganzen Scheiß hast du gemacht. Auf einmal wurde mir meine Schuld bewusst. Und Gott hat mir meinen Rucksack weggenommen. Ich habe den ganzen Mist, den ganzen Diebstahl, meine Lügen, die Raffinesse, bedingt durch mein ADS auch ganz stark. Weil ich ja immer Schläge bekam, deshalb musste ich immer raffinierter werden. Ich bekam immer mehr Druck und ich bin dem Druck ausgewichen. Und deshalb wurde ich immer raffinierter, logisch. Diebstahl und Lüge hat was mit ADS zu tun, nicht nur, aber ganz viel. Und habe das immer verdrängt, immer. Und hatte wie so ein Betonklotz hinten im Rucksack. Und Gott in dem Gebet nimmt mir meinen Rucksack weg. Ich habe geheult vor Freude, ich war frei. Boah, das war ein Gefühl, Wahnsinn. So war es bei mir, bei meiner Frau war es ganz anders. Die hat nicht so viel Mist gebaut. Nicht jetzt, dass jeder erwartet, dass er gefühlsmäßig da was erleben muss. Muss man nicht immer. Es gibt Christen, die werden ganz cool Christen. Oder Menschen, die werden ganz cool Christen, ohne emotional groß was zu empfinden. Und andere wie bei mir, die explodieren fast. Und dann bin ich Christ geworden. Und dann habe ich gemerkt, das erste Mal gespürt, ich bin gewollt. Ganz anders wie bei meiner Mutter. Die hat immer gesagt, wir schicken dich ins Heim. Und da habe ich gedacht, ich bin wertgeschätzt. Mich liebt einer. Wer liebt dich so, wie du bist? wenn du ein Biest bist, wer liebt dich dann? Und heute stehe ich auf der Straße, hab ein Jackett an, hab lauter Wollfäden runterhängen, ganz viele Wollfäden, hab ein Schild vor mir, da steht drauf, ich bin gewollt. Und dann ja. Wenn ich warte, warte ich nicht auf euren Applaus, sondern hoffe, dass das in euer Herz fällt. Ne? Ich bin gewollt. Und dann kommt eine Frau zu mir, die sagt, wie meinen Sie das? Sag ich, wissen Sie was? Als Sie geboren wurden, hat Gott nicht die Hände über dem Kopf geschlagen und sagt, ach du Schreck, jetzt kommt ihr auch noch. Oh nein. Ne? Sondern Gott hat gesagt, ey, super, dass du da bist. Mann, auf dich habe ich gewartet. So ein Typ wie dich brauchen wir noch. Hatten wir noch nicht in der Sammlung. Herzlich willkommen hier auf dem Globus. Ich bin der Herr, dein Gott. Geh vor dir her, zeig dir den Weg. Geh hinter dir her, sammel die Scherben auf, die du produzierst. Ne? Ich bin um dich rum, wenn du mich als Gott akzeptierst. Du kannst auch ohne mich probieren, wirst garantiert vor die Wand fahren, aber ich bin bei dir. Ich bin gewollt. Das war, ja. Jetzt schau dir Gott an. Aus lebloser Materie macht Gott aus mir nichts, dir nichts, aus Dreck, aus Schlamm einen Menschen. Der Mensch stammt nicht vom Affen ab, sondern vom Staub, viel schlimmer. Der eindeutige Beweis, dass Menschen nicht vom Affen abstammen, sind Frauen, Hausfrauen. Sonst hätten sich bei ihnen im Laufe von Jahrmillionen mehrere Arme und Hände entwickeln müssen. Gibt's eine Anzeige in der Zeitung, suche 5 engagierte Männer. Gut, kann aber auch eine Frau sein. Ja, nicht immer. Gott macht aus Erde, aus Dreck, macht er einen Menschen. Man kann auch sagen, er war der erste Töpfer. Und weil zu jedem Töpfer auch ein Deckel gehört, hat er gleich 2 Menschen gemacht. Aber Gott hat keinen Topf gemacht, sondern in Wirklichkeit einen Mensch. Ich weiß nicht, ob du dich auch manchmal wie der letzte Dreck fühlst, wie Staub, wie Erde, weggeschmissen. Es gibt so eine Reklame bei uns im Westen, im wilden Westen, ne, von der Aluminiumindustrie. Da steht drauf, ich war eine Dose. Ne? Manche könnten auch nur eine Reklame rausgeben, ich war eine Flasche. Na, weggeworfen, du bist eine, die letzte Flasche. So haben sie zu mir immer gesagt. Und weißt du, was ich heute mit meiner Jungschar mache? Ich bin Jungscharleiter in unserer Gemeinde und wir sammeln im Frühjahr immer den Müll ein, die Leute wegschmeißen. Und da gehen wir auch in die Hecken, die Dornen machen wir uns blutig, nehmen wir mal so Hacken mit, holen da Bierdosen und Bierdecke und sonst was Müll raus. Und dann machen wir uns manchmal blutig, wenn wir so die letzten Flaschen rausholen. Und da denke ich, das macht Gott. Kriecht in die letzten Löcher, so wie es die Sabine Ball erzählt hat, kriecht in die letzten Löcher durch uns Menschen mit seinem Herz und sucht die letzten Flaschen raus, um sie wieder zu recyceln. Gott will, dass wir wieder leben, dass wir keine Nieten sind. Gott möchte uns recyceln. Er will, dass wir leben und nicht nur existieren. Gott gab uns das Paradies im Ursprung, das war absolutes Leben. Da möchte er uns wieder hinhaben. Das war gefüllt mit Spielregeln. Das Problem war, dass wir uns nicht an die Spielregeln gehalten haben. Wir haben uns selbst die Spielregeln gegeben, sind aus dem Paradies geflogen. Das Paradies war unser Ausgangspunkt. Da war alles optimal, im Überfluss vorhanden. Da gab es alles, was du brauchtest. Du bist nicht müde geworden, du bist nicht kaputt gegangen, du hast keine Zahnschmerzen bekommen, du hattest Arbeit, es hat Spaß gemacht, Sinn. Das Paradies war unser absolutes Zuhause, das war ewiges Leben. Und bei dem Begriff ewig denken viele an einen Zeitbegriff, denken, oh, die Predigt dauert ja ewig, ne, ist schon eine Stunde vor 5, vor 10:30. Ja, manche denken jetzt mit. Mhm. Für alle Ostfriesen ist es 9:55, heißt das auf Deutsch. Viele stellen sich unter ewig einen Zeitbegriff vor. In Wirklichkeit ist ewig ein Qualitätsbegriff. Ewigkeit ist eine Ewigkeit, ein Leben voller Qualität, kein Plastik. Und anders als der wilde Westen und der Kapitalismus uns vormacht. Nach vorne verkaufen sie uns Luftballons und sagen, oh, das Leben ist faszinierend. Und was kommt hinten raus? Müllberge, kaputte Ehen, kaputte Beziehungen. Aber nach vorne Faszination, oh, Sexualität, super. Und was kommt hinten raus? Guck dir die Leute an. Okay, will nicht zu viel. Ewig heißt Liebe, Frieden, Leben, Freude, Gerechtigkeit ohne doppelten Boden. Kein Plastik, sondern echtes Leben, echte Liebe, echter Friede. Wenn ich weiß, dass das Paradies mein Ausgangspunkt war und bei dieser Erkenntnis stehen bleibe, nützt mir das ziemlich wenig. Die Frage wäre, ob es eine Möglichkeit gäbe, dort wieder zu landen. Deshalb ist es zwar wichtig, woher ich komme, wer mich geschaffen hat, wer mein Ausgangspunkt ist, aber entscheidend ist die Frage nach dem Wohin. Sie ist lebensentscheidend. Die Frage nach dem Woher kann ich nicht beeinflussen. Die kann ich nicht bestimmen, aber die Frage nach dem Wohin, die kann ich beeinflussen. Da kann ich entscheiden, wo ich landen will. Viele gehen ins Kino und fragen, was wird eigentlich gespielt? Aber keiner fragt hier im Leben, was wird eigentlich gespielt? Wer führt die Regie? Worum geht's eigentlich? Was ist das Thema? Unser ganzes Leben ist wie ein Film, wie eine Bühne. Mein erster Punkt, die Frage nach dem Woher. Mein zweiter Punkt, die Frage nach dem Wohin. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Entschuldigung. Alle, die sich in der Bibel auskennen, ich habe den Text ein bisschen verändert. Da trat einer zu ihm und fragte, Chef, was muss ich tun in diesem Verkehrsgewusel, dass ich gesund ans Ziel komme? Er aber antwortete, was heißt hier Verkehrsgewusel? Wenn du gesund ans Ziel kommen willst, dann halte die Verkehrsregeln. Da fragte der Mann, welche Verkehrsregeln? Er aber sagte, bei Rot an der Ampel halten, rechts hat Vorfahrt, Fußgängern am Zebrastreifen den Überweg ermöglichen und so weiter. Da antwortete ihm der Mann, das habe ich alles bisher gehalten, von meiner Schülerlotsenzeit an. Was muss ich noch tun? Er sprach, wenn es dir ums Ganze geht, dann poch nicht auf deine Vorfahrt, sondern sei großzügig, gerade mit alten Menschen oder mit Kindern oder auch mit Leuten, die zickig und komisch sind. Lass sie vor, auch wenn du im Recht wärst. So wirst du unbeschadet vor Stress, Ärger und Unfällen ans Ziel kommen. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er legte großen Wert darauf, Recht zu bekommen oder zu behalten und wollte nicht auf sein Recht verzichten. Für alle, die das nicht kennen, das Original steht im Neuen Testament, könnt ihr nachlesen, Markus 10, die Gefahr des Reichtums steht hier. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, erwiderte Jesus, nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Morde nicht, zerstöre keine Ehe, stiehl nicht, sag nichts Unwahres, beraube niemanden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt, erwiderte der Mann. Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte, eins fehlt dir, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Reichtum haben. Und dann geh mit mir. Als der Mann das hörte, war er enttäuscht und ging traurig weg, denn er war sehr reich. Wenn es regnete, trug er seine bewährten Gummischuhe. Zweimal am Tag putzte er seine Zähne mit einer klinisch getesteten Zahnpasta. Alle halbe Jahre ließ er sich untersuchen. Er schlief bei offenem Fenster und mindestens 8 Stunden in der Nacht. Er hielt sich streng an seine Diät. Er joggte täglich. Er rauchte nicht und trank nicht, er bekam Massagen, Bestrahlungen und Bäder, er aß nur Haferschleim von Demeter und rechtsgedrehten Joghurt. Er wollte 100 Jahre alt werden. Die Beerdigung wird am Mittwoch um 14 Uhr stattfinden. Zuvor hatte er 8 Spezialisten konsultiert, wurde von 3 Kliniken behandelt, er erhielt nur jede erdenkliche Pflege. Sein einziger Fehler, er hatte Gott vergessen. Er hat gelebt, als wenn diese Welt alles wäre. Er hat nicht an die Ewigkeit gedacht. An die Ewigkeit? Ja, Leute, wer hat denn Fragen an die Ewigkeit? Wir haben doch ganz andere Fragen. Was ist mit dem Ozonloch? Wann hört endlich der Wahnsinn in Israel mit den Palästinensern auf? Im Irak? Wie komme ich durch die Prüfung? Wie bekomme ich Monika oder Marcel dazu, sich in mich zu verlieben? Wie komme ich am besten durchs Abi? Was muss ich tun, um meinen Arbeitsplatz zu erhalten? Wie kann ich möglichst schnell verdienen? Das sind doch die entscheidenden Fragen, doch nicht die Frage nach der Ewigkeit. Wenn wir überhaupt Fragen nach der Ewigkeit haben, dann die Frage nicht, was muss ich tun, um die Ewigkeit zu bekommen, sondern ob es überhaupt eine Ewigkeit gibt. Es gibt ein Problem. Der Sinn vom Staubsauger ist, Staub zu saugen. Der Sinn vom Rasenmäher ist, Rasen zu mähen. Der Sinn vom Mähdrescher ist, Mäh zu dreschen. Nee, aber so ähnlich. Jetzt kann ich mit dem Staubsauger Folgendes machen. Ich kann den Staubsauger in einen Farbeimer tunken und Wände damit anmalen. Das kann ich machen. Aber der Sinn des Staubsaugers wird definiert von dem, der das Copyright auf den Staubsauger hat, der den Staubsauger erfunden hat. Der Staubsauger kann sich den Sinn nicht selber geben. Das heißt, Gott ist der Einzige, wenn es stimmt, dass es Gott gibt, der Einzige, und wenn es stimmt, dass Gott Menschen erschaffen hat, das Universum, der uns den Sinn gibt, nicht ich kann den Sinn definieren. Der Sinn des Lebens? Kannst du in 25 Jahrblöcken abfackeln. Die ersten 25 Jahre gehst du in den Kindergarten, in die Schule, in die Lehre, an die Uni, um für die nächsten 25 Jahre zu lernen, wie man in diesen 25 Jahren Sachen kauft, eine Waschmaschine, Digitalkamera, Computer, Auto, Haus, Grundstück, um dann in den letzten 25 Jahren das, was du in den mittleren 25 Jahren gekauft hast, alles wieder zu verkaufen, zu verschenken, zu vererben, bei eBay zu vertickern, ne, und wegzuwerfen. Das ist das Leben, 25 Jahre zu lernen, um 25 Jahre zu kaufen, um dann mit 75, mit 80 alles wieder wegzuwerfen. Du kannst ja nichts mitnehmen. Ich habe gestern oder vorgestern von Zumwinkel gesprochen. Einer hat mich hinterfragt ein bisschen. Der kann nichts mitnehmen. Was nützen ihm denn die Millionen? Ne? Du bist blöd, nimmst Straßenpflaster mit. Was willst du denn im Himmel mit dem Geld? Mit dem ganzen Zeug? Der Himmel ist doch die Endstation, nicht der Friedhof und nicht die Rente. Ich habe vorgestern von der Angelaktion erzählt, dass ich manchmal im Beton in der Fußgängerzone angel. Einfach so, dass Leute mich für verrückt halten. Dann meinen sie, angeln sie was? Sag ich, bin kein Angler, aber beim Angeln muss man Geduld haben. Eine Frau kam und sagte, sie angeln an der falschen Stelle, Gulli ist weiter links. Sag ich, macht doch jeder hier. Sagt er, macht nicht jeder. Sag ich, ja natürlich. Die nehmen nur keine Angel, die nehmen Einkaufstaschen und Plastiktüten. Gucken Sie mal die Fußgängerzone an, die geht doch von einem Geschäft ins andere. Kaufen Glück, Sinn, wollen Prestige, Anerkennung, Geborgenheit. Die angeln nach Leben, nach Sinn im Leben. Und kriegen Sie den, wenn Sie die Digitalkamera haben? Oder ein Pferd? Oder ein Haus? Oder einen tollen Computer? Hast du dann Sinn im Leben? Wenn dein Partner dir wegläuft, hält der Computer? Hält dir dann das Leben frei? Hilft dir irgendein Reichtum, wenn du Krebs bekommst? Pah, vergiss es. Manchmal liege ich als Toter auf der Straße. Auch schon erzählt hier, weil heute so viele junge Leute sind, erzähle ich es nochmal. Lieg als Toter 3-4 Stunden in der Fußgängerzone, hab ein Schild auf dem Rücken. Karl Marx ist tot, John F. Kennedy ist tot, mir ist auch schon ganz schlecht. Darunter das Schild, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Die Bibel. Und Gott will, dass wir intelligent werden. Der macht uns mit dem Tod nicht Angst und sagt, du wirst sterben. Und dann aber. Ne? Sondern der sagt, ey, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du intelligent wirst, klug wirst. Geh nicht, mach nicht so, als wenn das Leben so ewig weitergeht. Es gibt irgendwann ein Ende. Was ist dann? Die Frage nach dem ewigen Leben ist die entscheidende Frage überhaupt. Die Frage ist vorbildlich. Und der reiche Typ in der Bibel will wissen, wie bekomme ich das wirkliche Leben? Er ahnt, dass sein Reichtum irgendwann nicht ausreichen könnte. Im Markus-Evangelium wird beschrieben, dass er sehr reich war. Er hat alles gehabt, vielleicht wie Dagobert Duck, der konnte auch auf Geld schlafen, essen, spielen. Und vielleicht sah sein Lebenslauf folgendermaßen aus. Pass auf. Im Kindergarten bekam das artigste Kind ein Bilderbuch. Ich war das artigste Kind. In der Schule, sagte der Lehrer, der fleißigste Schüler bekommt ein Stipendium. Ich war der fleißigste Schüler. Mein Chef sagte zu mir, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Jetzt bin ich der Chef. Ich heiratete die bezauberndste Frau und sie gebar die entzückendsten Kinder. Ich kaufte das schönste Haus, das schnellste Auto, den teuersten DVD-Player. Ich wurde sehr nervös und ging zum Arzt. Er sagte, überarbeitet. Ich sollte Sport zur Entspannung betreiben. So ging ich schwimmen. Ich durchschwamm das Becken in der kürzesten Zeit. Dann versuchte ich es mit Wandern. Ich gewann den silbernen Stiefel. Der Arzt verschrieb mir Urlaub. Ich fuhr auf der Autobahn. Gemächlich, wie der Arzt es gesagt hatte. Mich überholte einer. Ich blieb ruhig. Mich überholte ein zweiter. Ich blieb ruhig. Mich überholte ein dritter. Ich gab Gas und überholte sie alle. Ich fuhr in einen Graben. Ich bekam die größte Beerdigung und das schönste Grab. Aber das ist mir jetzt egal. Seit 3 Tagen höre ich nicht mehr zu. Ha, wie ist das? Der reiche Mann aus der Bibel wollte seinen Lebenslauf so nicht schreiben. Er ahnte, es musste mehr geben als Geld, Karriere und Materie. Kommt zum 3. und letzten Punkt, der entscheidende Schritt. Nur wer loslässt, der gewinnt. Auf die Frage nach dem ewigen Leben verweist Jesus auf die Gebote. Und Vers 20 lesen wir, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey Alter, aber du willst mir was weismachen, hättest alle Gebote gehalten. Ich bin der Juniorchef des ganzen Universums, da kriege ich ja nur einen Lachkrampf. Pass mal auf, soll ich dir mal sagen, was du alle nicht gehalten hast? Hat er nicht gemacht? Du sollst nicht morden und in Gedanken deinen Chef noch nicht umgebracht? Du sollst nicht Ehe brechen, noch nicht in Gedanken mit jemand geschlafen? Du sollst nicht stehlen und die falsche Steuererklärung vom letzten Silvester? Du sollst nicht falsch Zeugnis geben? Betrifft ja nicht nur die Lehrer. Betrifft auch die Christen, die immer so tun, als wenn bei ihnen alles glatt laufen würde, seitdem sie Christen sind. Ehre Vater und Mutter. Und das betrifft nicht nur Teenies, sondern betrifft auch 50-Jährige, die ihre 80- und 90-jährigen Eltern ehren sollen. Hat er auch alles gemacht? Hat er alles gehalten? Dann lache ich nur. Das würde er alle gehalten haben? Da würde, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey Alter, Gnade ist angesagt, nicht Leistung oben im Himmel. Du kommst nicht durch Leistung in den Himmel, sondern durch Gnade, einfach Geschenk. Vielleicht hat er ihn auch belogen und hat gesagt, weißt du was, du bist eine linke Bazille. Ich bin die Wahrheit, ich blicke durch, ich blicke auch bei deiner Lüge durch. Hat er auch nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, pass mal auf, Opportunisten kann ich überhaupt nicht leiden, die immer das sagen, was sie denken, was der andere sagen, hören will. Ein Pfarrer fragt im Konfirmandenunterricht, was ist das, hüpft von Baum zu Baum, isst gern Nüsse und hat einen buschigen Schwanz. Und einer sagt, eigentlich ist es ein Eichhörnchen, aber wie ich sie kenne, ist das bestimmt wieder Jesus. Hat er alles nicht gemacht. Weißt du, was in der Bibel steht? Jesus sah ihn voller Liebe an und sagt, eins fehlt dir. Voller Liebe. Jesus hat ihn nicht platt gemacht, nicht fertig gemacht, nicht blamiert, gar nicht. Voller Liebe sah er ihn an. Jesus versucht, ihn an dem Punkt zu treffen und zu lösen, wo er gebunden und gefesselt war. In diesem Fall, bei ihm war es der Reichtum. Hier hat er sich festgehalten. Was gibt dir Sicherheit? Wenn du am Ertrinken bist und schmeißt jemand 100 Euro hin, da sagst du mal, spinnst du, der braucht einen Rettungsring, doch keine 100 Euro. Ne? Wenn einer Hunger hat, braucht er kein Radiergummi. Er braucht eine Banane. Wenn einer ein Bild an die Wand bringen will, braucht er keine Banane, sondern einen Hammer. Wenn ein Auto kaputt ist, braucht keiner eine Bibel, sondern eine Werkstatt. Wenn ich Augenschmerzen habe, brauche ich keinen Sekundenkleber, sondern Augentropfen. Und jetzt kommt's. Wobei ich ja nichts gegen Augentropfen oder Bananen und Hammer und alles sowas gesagt habe. Aber wenn ich nach dem Sinn des Lebens suche, brauche ich kein Partner, brauche ich keinen Computer, brauche ich kein Geld, brauche ich keine Lebensversicherung oder Todesversicherung und sonst was für Versicherung, dann brauche ich Gott. Wobei ich nichts gegen Versicherung und gegen Geld gesagt habe. Aber wir halten uns oft an den falschen Stellen fest. Jesus möchte, dass wir uns von ihm bestimmen lassen, weil er der Einzige ist, der Halt gibt. Er ist die Garantie für das ewige Leben. Die Antwort auf die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben loszulassen, heißt nicht arm zu werden. Du musst jetzt nicht dein Geld loslassen. Wenn es dein Problem ist, vielleicht, dann ja. Aber vielleicht ist dein Problem ganz anderes. Jesus fordert dir von dir nicht, die Welt zu verändern. Deine Eltern plötzlich total sympathisch zu finden, nur noch streng und ernst durch die Gegend zu laufen. Es geht nicht um die Forderung, die Gott stellt, sondern ne, sind sie Christ, frage ich manchmal die Leute und dann sagen manche, ich bemühe mich drum. Das heißt, es geht doch nicht um bemühe mich drum. Genau, wenn mich einer fragt, sind sie verheiratet, sage ich da auch nicht, ich bemühe mich drum. Christ hat was mit Geschenk zu tun, mit Liebe, mit einer Beziehung, mit einer Herzensbeziehung. Jesus möchte, dass du ihm nachfolgst. Ganz radikal. Wie Radieschen. Radi kommt von Wurzel, ganz radikal, bis in die tiefsten Beziehungen deiner Sehnsucht, deiner deines Charakters, deiner Persönlichkeit, möchte er, dass du ihm nachfolgst. Aber nicht mit Zwang. Jesus läuft nicht mit einer Fliegenklatsche hinter dir her und jagt dich vor dir her, sondern ne, Jesus geht vor dir her und er wartet auf dich. Ne? Wenn du hinter ihm her stolperst, wenn du fällst, hebt er dich wieder auf, tröstet dich, motiviert dich, stärkt dir deinen Rücken. Wie ist das? Was muss ich loslassen, um Jesus nachzufolgen? Ganz unterschiedliche Dinge. Der eine muss sein Geld loslassen. Aber das ist vielleicht bei euch hier nicht das Hauptproblem. Vielleicht muss der eine oder andere das erste Mal seine Eltern loslassen. Wusstest du, dass einer der ersten Gebote in der Bibel steht, wir sollen Vater und Mutter verlassen? Jede gute Amselmutter weiß das besser als viele Eltern. Manche Amselmütter, die kriegen so ab einem gewissen Alter so ein Zucken in den Flügeln. Ne? So, da machen sie wupp und das kleine Baby knallt da runter. Das hat Gott so eingeführt, dass das gut ist. Der hat so ein paar Flügel, dann schräg ein bisschen, ne? Aber ne, der braucht das, um reif zu werden. Du musst von deinen Eltern verschwinden. Nicht, weil du deine Eltern unsympathisch findest, sondern weil du selbst deinen Weg finden musst. Du musst reif werden und du wirst reif, indem du vor die Wand fährst, deine eigenen Erfahrungen machst und nicht die Wäsche bei Mama waschen lässt und die Miete sparst. Sondern du musst ein bisschen arbeiten, dass du dir die Miete erarbeitest, wenn du in Dresden oder in Leipzig oder in Berlin, wo immer bist. Es kann manchmal hart sein, aber es ist ein biblisches Prinzip, deine Eltern zu verlassen. Und irgendwann, das ist wie bei Bumerangs. Bumerangs und Kinder muss man rechtzeitig loslassen, wenn man will, dass sie wieder zurückkommen. Und irgendwann ist dein Job vielleicht wieder zurückzukommen zu deinen Eltern. Aber erstmal musst du deinen eigenen Weg gehen, loslassen. Vielleicht musst du deine Schuld loslassen, dass du noch nie deine Sünde, deine Rebellion gegen Gott, vor Gott bekannt hast. Dass du sagst, ich gehe meinen eigenen Weg, ich brauche Gott nicht. Egoismus und Sünde. Sünde heißt getrennt sein von Gott, deinen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht musst du das erste Mal loslassen, deine Minderwertigkeitsgefühle, dass du denkst, ich bin nix, kann nix, hab nix. Gott hat dich geschaffen, du hast kein Recht, über dich schlechter zu denken, als Gott über dich denkt. Vielleicht musst du deinen Stolz loslassen, dass du sagst, ich bin der Tollste. Boah, Mann, was bin ich für ein toller Typ. Ne? Markenware hier hinten, Artikel hinten drauf. Boah, oh, ich habe jetzt ein Handy. Ne? Kennst du die Typen, die immer mit den neuesten Markenartikeln rumlaufen? Die geben dir Halt, vergiss es. Vielleicht musst du deinen Alkohol loslassen. Dass du jeden Abend irgendwo rumsäufst, deine Drogen loslässt, deine Eifersucht loslässt. Vielleicht musst du das loslassen, vielleicht ist es schon dran, vielleicht noch nicht. Wenn du sexuell missbraucht wurdest von deinem Vater, von deinem Bruder, von deinem Onkel, von deinem Chef, von deinem Nachbar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo du es loslässt, nicht den Schmerz loslässt, an Gott vergibst, dass du dem Täter vergibst. Das kann Jahre dauern, bis du bereit dazu bist. Und ich will hier keinen Druck machen, aber es ist wichtig, dass du irgendwann in deinem Leben diesem Täter vergibst. Nicht damit, weil Gott dann sagt, dann liebe ich dich erst, sondern damit du frei wirst davon. Aber zuerst musst du den Schmerz, den Hass, die Wut zulassen. Aber am Ende eines Prozesses musst du dem Täter vergeben, damit du frei wirst. Vielleicht gibt es ein paar Leute hier drunter, die schon lange diese Wut, diesen Hass, diese Enttäuschung, den Schmerz geoutet haben und damit umgegangen sind. Und jetzt ist heute ist vielleicht der Zeitpunkt, wo du diesem Täter vergibst. Dass du, und vergeben heißt nicht, die Schuld ist weg, sondern du nimmst die Schuld und vergibst sie an Gott. Und Gott wird gerecht damit umgehen. Fair. Der wird das schon besser handeln als wir. Ich weiß nicht, kenn deine Geschichte nicht. Ich weiß nicht, was du loslassen musst, aber irgendwas muss jeder loslassen. Was habe ich losgelassen, als ich Christ wurde? 4, 5 Sachen. Zuerst meine Vorurteile. Ich habe gedacht, Christen sind alle von hinten, die sind alle irgendwie schräg drauf. Bis ich gemerkt habe, ey, ist ganz anderes. Dann musste ich meinen Diebstahl loslassen. Ich habe noch 2 Jahre als Christ geklaut. Ich war richtiger Christ, war aber noch abhängig vom Diebstahl. Hab das Geld nicht mehr für mich behalten, hab das in die Mission gespendet. Ne? Das war schon mal ein guter Anfang. Ne? Dann hat's noch mal 8 Jahre gebraucht, bis ich meiner Mutter vergeben habe, was sie mir angetan hat, an Schmerz, an Aggression. Konnte nie mit ihr sprechen. Ich habe mich nicht mit ihr versöhnt, aber ich habe ihr vergeben. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Es war keine emotionale, schöne Gefühl danach. Ich habe ihr vergeben. Ja, ich rechne ihr die Schuld nicht mehr an. Das ist Gottes Job. Und das, was zuletzt bei mir, was ich losgelassen habe, sind meine Finanzen. Ich habe gemerkt, wenn ich von der Bank kam, waren die Auszüge. Die Auszüge haben bestimmt über mein Leben, über mein Denken, über mein Fühlen. Wenn da Plus drauf war, dann ging es mir gut, da kam ich nach Hause, hab gepfiffen und geredet und meine Frau sagt, ach, wir haben Plus. Und wenn ich auf dem Konto Minus hatte, dann war ich still, war verkrochen, war ruhig, sagt sie, oh, sieht nicht gut aus, sag ich, nee. Als mir das mal aufgefallen ist, habe ich gedacht, sag mal, spinn ich? Auf der Bühne erzähle ich, Gott ist meine Sicherheit, aber leben tue ich meine Bankauszüge. An Gott glaube ich nur und die Bankauszüge lebe ich. Und das habe ich verraten. Das habe ich dann noch nicht geklärt. Erstmal verraten, das ist wichtig, dass man sich verrät, dass man nicht was heimlich macht. Das hilft. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis Gott das in mir immer mehr gelöst hat. Ich bin heute nicht mehr so abhängig von Finanzen. Wenn es mir finanziell gut geht, geht es mir nicht emotional unbedingt besser. Wenn ich finanziell ein bisschen schwach drauf bin, habe ich keine Depression, bin ich nicht still, sondern denke, ich vertraue Gott, nicht meinem Bankkonto. Das war das, was ich loslassen musste. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich loslassen muss. Das macht mir Gott klar. Ich möchte Schluss machen. Einer meiner Straßenaktionen. Ich nehme so ein 3000er Puzzle, kipp die Teile auf den Tisch, das Puzzle, den Deckel lasse ich zu Hause. Setz mich in irgendeine Fußgängerzone und puzzle. Und dann kommen Leute, die sagen, kann man da mitpuzzeln? Sag ich, können gern mitpuzzeln. Irgendwann kommt einer, sagt, sie haben ja gar keinen Deckel. Sag ich, nee, es gibt keinen Deckel. Sagt, wie viele Teile hat das Puzzle? Sag ich, so 3000 Teile? Dann gibt's Leute, die sagen, das kriegen sie doch nie ohne Deckel hin. Wie wollen sie das schaffen? Sag ich, warum nicht? Ist doch wie im richtigen Leben. Hat da auch keiner einen Deckel? Oder haben Sie irgendwo einen Deckel, wo Sie wissen, das soll aus meinem Leben rauskommen? So ein Vorbild, wo Sie sagen, aha, ja, ach, muss noch ein bisschen puzzeln. Haben Sie irgendwo einen Deckel? Und dann gibt es Leute, die sagen, haben Sie denn einen Deckel? Sag ich, Jesus. Sagt er, Jesus ist der Deckel. Sag ich, ja, Jesus ist mein Deckel. Er ist mein Vorbild. Ich soll ähnlicher werden, diesem Jesus ähnlicher werden. Ich weiß nicht, wer dein Vorbild ist für dein Leben. Ich komme gleich auf das Bild zurück. Weißt du, wie man in Afrika Affen fängt? Ganz simpel. Du brauchst eine Vase. Unten in die Vase steckst du Früchte rein. Früchte. Jetzt kommt der Affe, denkt, Früchte, super. Nimmt die Faust, greift rein, macht eine Faust, will raus, aber durch die Faust kommt er nicht mehr durch den Vasenhals. Der bräuchte nur die Früchte loslassen, zack, wäre draußen und wäre frei. Aber es heißt ja, dumm wie ein Affe, ne? Denkt, ich habe das Recht auf meine Früchte, ne? bin ich blöd, ne? Lass, ne? So, und jetzt läuft er mit der Vase, ich komme jetzt, fange den Affen und mit der Vase kommt der Baum nicht mehr hoch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit unendlich vielen Vasen rumlaufen und denken, wir haben das Recht auf unsere Verletzung, wir haben das Recht auf dies oder jenes, statt loszulassen und plötzlich das Leben wahrzunehmen, festzustellen, zu gewinnen. Und weißt du, was verrückt ist? Die Leute, die bei mir puzzeln, keiner von denen lässt seine Handtasche in der Hand. Seine Einkaufstasche in der Hand. Hast du schon mal mit einer Hand voll Einkaufstaschen gepuzzelt? Die müssen ihre Einkaufstaschen alle loslassen, abgeben und dann können sie erst puzzeln. Du wirst erst dann diesem Jesus ähnlicher werden. Du wirst erst dann Erfahrungen mit Jesus machen, wenn du immer mehr loslässt. Wobei Gott ist barmherzig. Gott sagt nicht, ey, wenn du nicht erst das, dann liebe ich dich erst. Nein, Gott lieben tut uns Gott so. Der liebt dich auch, ne? Egal was du machst. Aber du stehst dir selbst im Weg. Du tust dir selbst einen Gefallen, wenn du nicht loslässt. Und heute Abend ist so eine Möglichkeit, loszulassen. Du weißt am besten, was du loslassen musst. Deshalb kann ich dir das nicht erzählen. Ich habe vorhin nur so ein paar Beispiele genannt. Der reiche Jüngling, der reiche Typ hier in der Bibel, der hat sich am Geld festgehalten. Das wird vielleicht nicht bei allen das Problem sein. Du weißt, was du loslassen musst. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich lasse jetzt ein paar Augenblicke Zeit, wo jeder für sich und mit Gott sprechen kann, sagte Gott, ich gebe dir jetzt das, was mich gefangen hält am Leben. Meine Verletzung von meinen Eltern, der sexuelle Missbrauch oder dass ich denke, ich habe nicht genug Anerkennung bekommen, genug Liebe und ich lasse den Diebstahl los oder meine Lüge, meine Unehrlichkeit, meinen Hass auf meinen Chef oder meinen Hass auf meinen Bruder, meine Schwester oder meine Eltern. Bitte um Vergebung, ich lasse meine Schuld los, dass ich überhaupt mit dir noch gar nicht gelebt habe, dass ich dich ignoriert habe. Jeder kann für sich selbst im Stillen jetzt loslassen, eine Zeit lang. Danach bete ich. Und dann gibt's die Möglichkeit, hier vorne im Koffer sich was abzuholen. Wir machen es heute ganz anders. Der reiche Jüngling sollte ja sein Geld loslassen, abgeben. Und du kannst dir Geld hier holen. Da ist ein Geldschein drin, der ist nicht echt, das ist, den haben wir von der Mafia drucken lassen. Sie danken auch der Sponsoring der Mafia. So als Erinnerung, nur als Erinnerung, dass du an dein Zimmer, an deinen Computer, wo immer du bist, in deine Bibel oder in dein Buch, den Geldschein reinsteckst und sagst, damals in Burkhardsdorf, da in der Zwönitzhalle, da habe ich das oder das losgelassen. Das erinnert mich, das sollte ich daran erinnern. Nicht, dass du dir neue Schulden auflädst, das ist nicht der Punkt. Das ist auch Geld, das ist nur symbolisch gemeint. In der Zeit nach dem Gebet, jeder für sich, bete ich nochmal für euch. Und danach haben wir eine Zeit, wo jeder, der das möchte, hier nach vorne kommt, sich einen Geldschein holt, sich wieder hinsetzt. Als Erinnerung. Wir haben eine Zeit, wo jeder für sich das loslassen kann, was er möchte. Okay. Jesus, du kennst uns besser als wir uns selbst. Du weißt, was uns runterzieht. Du weißt, wo wir uns festhalten, was letztendlich überhaupt nicht trägt und hält, wenn es drauf ankommt. Vergib uns die Schuld, da wo wir einfach nur an uns denken, dich ignorieren, wo wir das Leben ohne dich leben. Du siehst die, die leiden, an sich selbst, an anderen, die missbraucht werden und wurden, die platt gemacht wurden mit Worten, mit Taten, mit Schlägen. Herr, du siehst die Linkereien, die einige gemacht haben. Und ich danke dir, dass du die größte Müllhalde der Welt bist, dass jetzt der ganze Müll von den Leuten, die das losgelassen haben, vor dir liegt und du das gut sortierst und du das entsorgst. Du bist auf dem Kreuz von Golgatha gestorben für unseren Müll, für unseren Dreck, für unsere Schuld, für unseren Egoismus. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, der nicht hinter uns herjagt wie ein Wilder, sondern der ganz barmherzig ist und ganz freundlich und sehr, sehr gut und sehr fair und sehr gerecht uns in die Arme nimmt, uns nicht in den Schwitzkasten nimmt, sondern uns auf den Arm nimmt und uns rüberträgt in die Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen.